8.30 Uhr.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
So langsam begeben wir uns auf die Zielgerade des Romans Halbinsel von Christine Bilkau. Isabel Redfern liest für sie. Und es geht natürlich weiterhin um Lynn und ihre Mutter Annette. Das Zusammenleben der beiden läuft ja nun nicht ohne Konflikte. Annette ist enttäuscht, dass Lynn überhaupt keine Anstalten macht, ihr eigenständiges Leben wieder aufzunehmen. Nach ihrem Zusammenbruch ist ja auch alles nicht so einfach. Ihre Stelle bei einer Umweltberatungsfirma hat sie gekündigt und die Wohnung in Berlin aufgegeben. Annette umgekehrt interessiert sich sehr für Lynns Gebiet. Die beschäftigt sich ja mit Emissionshandel und CO2-Zertifikaten. Sehr komplex, aber in einem guten Moment lässt sie sich das mal von ihr erklären und da wird ihr diese Dimension überhaupt erstmal klar. Wo um alles in der Welt soll die Zuversicht für junge Menschen wie Lynn denn überhaupt herkommen? Ist es falsch gewesen, ihr die Zukunft als großes Versprechen zu verkaufen?
Draußen roch es nach nassen Blättern und reifen Äpfeln. Die Luft war warm und schwer. Es hatte bis eben geregnet. Ein Sturzregen, ein Getrommel auf dem Dach der Veranda. So schnell wie die Wolkenmassen aufgetaucht waren, hatten sie sich wieder verzogen. Der uralte Backstein, den ich aus dem Watt mitgenommen hatte, lag noch unter der Sitzbank auf der Veranda. Dort hatte ich ihn deponiert, damit Lynn ihn nicht sehen und mit mir schimpfen würde. Ich holte ihn hervor und betrachtete seine vom Salzwasser aufgeraute Oberfläche, die Alge, die an der Seite festgewachsen war. Er gehörte nicht hierher. Der leichtfertige, selbstbezogene Trotz, mit dem ich den Stein eingesteckt und mich über Lynns Bitte hinweggesetzt hatte, befremdete mich jetzt. Ich beschloss, dieses Relikt bei nächster Gelegenheit zurück ins Watt zu bringen. Ich ging durch den Garten, schob die Pforte auf, drehte mich um und rief nach Bo für meine abendliche Runde. Dabei musste ich mich zusammenreißen, nicht hoch zu Levins Fenster zu schauen. 3 Tage waren vergangen, seit Levin und ich in dem Haus am Fluss gewesen waren. Ich hatte seitdem nichts von ihm gehört. Er war unterwegs gewesen und gestern zurückgekommen. Ich hatte das Auto gesehen. Wir hatten unsere Telefonnummern nicht ausgetauscht. Eigentlich fand ich es befreiend, nichts erwarten zu können, gar nicht erst nachsehen zu müssen, ob Levin eine Nachricht geschickt hatte. Dann wieder hielt ich es kaum aus, dass alles so in der Schwebe blieb. Noch einmal drehte ich mich um und schaute nun doch hoch. Hinter seinem Fenster brannte Licht. Die Tatsache, dass wir dort oben im Bett gelegen hatten, ineinander verschlungen, Levins Halsbeuge an meinem Gesicht, der dämmernde Morgen in diesem Zimmer, unser Ausflug einige Tage später, die Sonnenwärme auf dem Dach am Fluss, unser nächtliches Schwimmen, das alles erschien mir auf einmal unglaublich. Ich fühlte mich wie übernächtigt und unruhig. Ich dachte an Levin und sah vor mir Johann. Ich dachte an Johann und sah Levin, mit dem Gefühl, dass mir diese Sehnsucht nicht zustand. Die Frau am Telefon der Versicherung war hilfsbereit und gab mir die Kontaktdaten eines Kollegen, der für meinen Schadensfall zuständig sein würde. Nachdem ich mehrmals vergeblich versucht hatte, ihn zu erreichen, schrieb ich ihm eine Mail. Ich schilderte ihm den Vorfall und erklärte, warum ich den Schaden so spät meldete. Das Hotel hätte uns die Unterlagen erst vor kurzem geschickt. Den Kostenvoranschlag des Restaurators und die Rechnung des Malerbetriebs schickte ich mit. Am nächsten Tag antwortete er mir: Die Verzögerung sei kein Problem. Ob Lynn noch ihren Studentenstatus hätte, wollte er wissen. Dafür bräuchte er einen Nachweis. Ansonsten wäre dieser Schadensfall entsprechend der Police vom 17. Juli 2000 nicht mehr von der Familienversicherung abgedeckt. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Mit aller Kraft trat ich in die Pedale, als wollte ich etwas niedertrampeln. Die Sonne brannte mir auf den Rücken, mein T-Shirt klebte auf der Haut, Rinnsale liefen mir den Bauch herunter. Auf der Weide lagen Kühe im Schatten der Bäume. Sie sahen mir träge zu, wie ich mich wütend die Steigung hochquälte. Es war zu heiß zum Radfahren, doch zu Hause hatte ich es nicht mehr ausgehalten.
Du bist zu blöd zum Denken, zu blöd zum Lesen, zu blöd zum Atmen, zu blöd für alles. Zu blöd, um eine Versicherung abzuschließen für deine Tochter. 40 Euro im Jahr, zischte ich mich an.
Die Sonne blendete und meine Augen tränten. Geld. 20 Jahre lang hatte ich über Geld nachdenken müssen. Jeden Monat, jede Woche, vor jedem Schuljahresbeginn, vor den Ferien, vor jedem Kindergeburtstag, zu jedem Jahreszeitenwechsel. Winter, Sommer, morgens, abends, nachts. Rechnen, sparen, Geld. Dabei hatte ich versucht, sorglos zu wirken, und es war tatsächlich machbar gewesen. Ich zahlte das Haus in kleinen Raten ab. Die Bank hatte den Kredit trotzdem aufgestockt für Lins Studium. Auch das war machbar gewesen. Als sie ihren Master abgeschlossen hatte, war mir ein Fels vom Herzen gerutscht. Sie hatte es geschafft, und das hieß, auch ich hatte es geschafft. Aufgabe erfüllt. Völlig aus der Puste hielt ich an. Mein Puls pochte im Oberbauch. Der Schweiß lief mir den Rücken herunter. Ich schob das Fahrrad den Deich hoch und ließ mich auf eine Bank fallen. 14.000 Euro, von denen ich keine Ahnung hatte, woher ich sie nehmen sollte. 14.000 Euro, weil meine Tochter an einem heißen Tag erschöpft und nervös zusammengebrochen war. Weil sie sich mit einem Vortrag gegen etwas hatte auflehnen wollen. Weil es Kraft und Nerven kostete, sich aufzulehnen. 14.000 Euro, weil ich sie nicht versichert hatte. Ebbe im Sielhafen. Das graubraune Wasser gab Inseln aus Schlick frei, auf denen sich Möwen versammelten. Zwei Kutter dümpelten im Hafenbecken. Im gleißenden Licht schien jedes Detail gestochen scharf. Die Sicht war klar. Am Horizont konnte ich die Konturen der Hallig und der Warft sehen. Mir würde nichts anderes übrig bleiben, als den Kredit ein weiteres Mal aufzustocken. Wen sollte ich sonst um Geld bitten? Johanns Eltern? Ratenzahlung ging es mir durch den Kopf. Doch die Holding wollte ich nicht darum anbetteln. Ich wollte so wenig wie möglich mit denen zu tun haben. Meine Wangen glühten. Ich wischte mir über die Stirn. Hinter dem rechten Auge meldete sich ein Anflug von Kopfschmerzen. Eine Versicherung. Mehr wäre es nicht gewesen. Am Wochenende brachen wir zu einer weiteren Wattwanderung auf. Ein Ausflug bei Sonnenuntergang, hatte Agnes vorgeschlagen. Die Gezeiten würden es erlauben. Wir müssten nachmittags losgehen und abends bis 10 Uhr wieder am Festland sein. Wie beim letzten Mal würden wir auf der Warft etwas zu essen bekommen.
Wieder 3 Stunden hin und 3 zurück? Auf keinen Fall. Nichts für mich, hatte Marie geantwortet.
Auch Levin würde nicht mitkommen, richtete Agnes aus. Er hätte in dem Haus am Fluss zu tun. Ich bildete mir ein, dass sie mir einen vieldeutigen Blick zuwarf. Zu dritt fuhren wir nach Nordstrand. Die Sonne schien. Die Temperaturen waren auf über 25 Grad gestiegen. Lin roch nach Sonnencreme und warmer Haut. Wir parkten in der Nähe des Kiosks am Deich und gingen los. Der feste, leicht gewellte Wattboden fühlte sich warm an unter meinen Füßen. Der Backstein lag schwer in meinem Rucksack. Ich hatte ihn mitgenommen, um ihn an einer Stelle, die sich passend anfühlen würde, zurück ins Watt zu legen. In der Ferne bewegten sich wieder 2 Kutschen Richtung Hallig. Die Sonne glitzerte in den Wasserlachen. Einige Male blieben wir stehen. Um uns herum war es so still, dass wir ein leises Knistern aus dem Boden hören konnten. Organismen, Sedimente.
Erzähl uns noch mehr von der versunkenen Stadt, sagte Lin zu Agnes. Ich bin hier aufgewachsen und weiß so gut wie nichts darüber.
Es lag auch an mir, dass Lin so wenig über die Vergangenheit dieser Region erfahren hatte. Ich hatte mich nicht genug dafür interessiert, die Sagen und Geschichten an sie weiterzugeben. Vieles schien so allgegenwärtig, wie die heimischen Museen, an denen man täglich vorbeikam, ohne daran zu denken, selbst hineinzugehen.
Egal in welche Richtung wir uns bewegen, alles hier war einmal besiedelt, sagte Agnes. Sie erzählte von ihrer Freundin, der älteren Wattrangerin, die in der Nähe auf einem Hof aufgewachsen war. Ihr Vater hatte sie als Kind mit ins Watt genommen. Sie hatten Keramikreste und Tierknochen gefunden, hatten die Umrisse der versunkenen Warften gesehen, die sich mit der Ebbe manchmal abzeichneten. Rechteckig wären viele von ihnen gebaut worden, damals, um 1360. Nicht rundlich wie heute, sagte Agnes. Und weniger hoch wären sie gewesen. Einmal, da war die Freundin etwas älter und mittlerweile allein im Watt unterwegs gewesen, hatte sie einen Pferdeschädel entdeckt. Hunderte von Jahren alt, aus dem Schlick hervorgespült, wie ein großes Stück dunkles, verwittertes und verknöchertes Holz. Es hängt vom Wind und der Strömung ab, was der Boden preisgibt, sagte Agnes. Versunkene Stadt. Versinken. Das wäre genau genommen nicht der passende Ausdruck, hatte die Freundin erzählt. Eher ein Wegspülen wäre es gewesen und ein immer wieder erneuertes Begräbnis im Wechsel von Ebbe und Flut. Eine Gruppe auf Pferden kam näher, eine Frau und drei Teenager. Ich schätzte die Mädchen auf 15 oder 16 Jahre. Eines der Pferde setzte zum Galopp an und das Mädchen juchzte. Lynn hob ihr Handy, filmte einige Sekunden. Ich hörte sie leise sagen, ach ja, so war das. Als würde sie sich an etwas erinnern. Vielleicht an die Zeit damals, als sie jede Woche mit ihren Freundinnen zum Pferdehof gefahren war, wo sie die Ställe ausgemistet hatten, um danach umsonst Ausritte machen zu dürfen. Bis zur Hallig war es nicht mehr weit. Ich konnte den Weg durch die Salzwiesen hoch zur Warft erkennen. Wie beim letzten Mal hatten die Leute aus den Kutschen ihre Rast vor uns beendet und waren kurz vor unserer Ankunft aufgebrochen. Wir bestellten Kartoffelsalat und Räucherfisch, dazu schwarzen Tee. Dann setzten wir uns nach draußen. In einem eingezäunten Gehege neben der Terrasse sprangen Ziegenjunge herum. Die Sonne stand mittlerweile tief. Abendstimmung. Der Sommer hatte seinen Höhepunkt hinter sich. Es war spürbar. Ich sah hoch zum Reetdach. Ein Fenster war weit geöffnet. Ich stellte mir vor, wie es wäre, mich dort oben ins Bett zu legen, die Möwen zu hören und das leise Plätschern der näher kommenden See. Johann hatte manchmal laut darüber nachgedacht, für eine Weile auf einer der Halligen zu arbeiten und dort zu leben. Nordstrande Schmoor, mit einer eigenen kleinen Grundschule. Lynn würde mit zwei oder drei anderen Kindern unterrichtet werden. Ich war darauf nicht eingegangen. In ein 1300-Seelendorf auf eine Halbinsel zu ziehen, das hatte ich radikal genug gefunden. Vor allem, weil ich oft allein mit Lynn gewesen war. Denn er hatte ja seinen Universitätsjob in Kiel. Ich habe Neoprensocken für uns eingepackt. Wenn es dunkler und kühler wird, ist es angenehm, sie zu tragen, sagte Agnes, als wir uns gegen 7 auf den Rückweg machten. Wir waren gut in der Zeit. Wir bewegten uns zügig, blieben zwischendurch stehen, um das Abendlicht zu betrachten. Die Sonne ging unter. Alles war in Orange getaucht, rosa und Flieder, Richtung Osten in tiefes Königsblau. Das Watt am Abend ist ein Spektakel, dachte ich. Wie kann es sein, dass ich mir das 20 Jahre lang habe entgehen lassen? Lynn stand hinter mir. Dann umschlang sie mich. Deine Haare riechen wie früher, sagte sie. Wir begegneten wieder der Reitergruppe. Die Frau und die Mädchen schienen wie wir auf dem Rückweg zu sein. 3 braune Pferde. Kohlfuchs, sagte Lynn, und ein Grauschimmel. Ein Stück von uns entfernt stiegen sie ab, führten die Pferde im Schritt weiter und durchquerten vorsichtig die Senke eines Priels, durch den wir ebenfalls gerade gegangen waren. Besonders wegen der Pferde mussten sie vorsichtig sein. An einigen Stellen konnte man tief in den Schlick sinken. Als sie gerade wieder aufsteigen wollten, schüttelte der Grauschimmel nervös den Kopf. Kurz darauf drehte er sich, tänzelte und riss dem Mädchen die Zügel aus den Händen. Sie stolperte und fiel, und ehe sie aufstehen konnte, galoppierte er davon. Er lief nicht Richtung Ufer, auch nicht zur Hallig, sondern schräg nach Norden, wo sich am Horizont alle paar Stunden die Fähre nach Pellworm durch die Fahrrinne schob. In einiger Entfernung blieb er stehen und er schien sich zu beruhigen. Wir hörten sein Schnauben. Die anderen Pferde wirkten gelassen. Sie hatten die Köpfe gesenkt.
»Braucht ihr Hilfe?« rief Agnes, und wir gingen zu ihnen.
Die Frau drückte einem der Mädchen ihre Zügel in die Hand. Sie sagte, sie würde versuchen, ihn anzulocken. Aus ihrem Rucksack holte sie eine Pappschachtel. Horse Cookies stand darauf. Agnes schaute auf die Uhr. »Wir können gerne warten, bis du ihn eingefangen hast, falls doch noch Unterstützung benötigt wird«, sagte sie. »Danach legen wir einfach einen Zahn zu. Das schaffen wir, oder?« wandte sie sich an Lynn und mich. Die Frau ging hinter dem Schimmel her, schüttelte dabei die Packung. Die Kekse klackerten und raschelten. Er blieb stehen und schien auf sie zu warten. Doch dann trabte er ein Stück davon. Die Frau folgte ihm, nun etwas langsamer, um ihn nicht zu verscheuchen. Wir hörten, wie sie mit der Zunge schnalzte. Vor dem blasslila Himmel sah das Pferd mit seinem silberweißen Fell unwirklich aus, so märchenhaft wie ein übertrieben romantisches Postermotiv.
»Ich könnte von der anderen Seite auf ihn zugehen«, sagte Lynn.
Agnes holte nun die Neoprensocken aus dem Rucksack. Mit denen müsse Lynn nicht auf jeden Schritt achten, wegen der Muschelkanten. Lynn schlüpfte in die Socken, ging in einem weiten Bogen Richtung Hallig und dann nach Norden. Dabei bewegte sie sich ruhig und langsam, aber mit großen Schritten. Gespannt beobachteten wir, wie sie dem Grauschimmel näher kam, bis auf 20, 30 Meter. Sie zögerte, wagte wieder einige Schritte, wartete noch einmal. Sie schien das richtige Gespür zu haben. Schließlich stand sie kaum einen Meter vor ihm. Wir hörten, wie sie ihm leise zuredete. Langsam streckte sie die Hand aus. Fast konnte sie ihn berühren, hätte seine Zügel greifen können, doch da tänzelte er zurück, drehte ab und trabte davon. Etwas entfernt blieb er wieder stehen. Lynn ging ihm hinterher, redete weiter beruhigend auf ihn ein, doch er drehte ein weiteres Mal ab und trabte tiefer ins Watt. »Was ist denn mit dem?« sagte Agnes. Die Landschaft lag in einem diffusen Dämmerlicht. Der Grauschimmel schien wie ein Geist, ein helles, durchscheinendes Fabelwesen. Ich behielt Lynn fest im Auge, ihre große, schmale Gestalt, dahinter der verwaschen blaue Horizont. Auch die Hallig war nur noch unscharf zu erkennen, und in dem Moment verschob sich etwas. Die Situation flößte mir schreckliche Angst ein. Das Tier, das Lynn näher kommen ließ, nur um sich wieder zu entfernen, schien mit uns zu spielen. Während Lynn versuchte, den Schimmel anzulocken, war in Wirklichkeit er es, der sie lockte, weiter hinaus ins Watt, hin zur kommenden Flut. Er war eine Spukgestalt. Ich spürte das Gewicht des Backsteins, der noch immer in meinem Rucksack lag. Auf dem Hinweg hatte sich keine Gelegenheit geboten, ihn unauffällig wieder dem Watt zu überlassen. Nun konnte ich ihn nicht schnell genug loswerden. Es kam mir vor, als wolle der Schimmel mich bestrafen, dafür, dass ich den Frieden der verschwundenen Siedlung gestört hatte. Von einer Sekunde auf die nächste war ich durchlässig für alle düsteren Mythen und Sagen, die hier herumschwebten. Der uralte Pferdeschädel aus der Tiefe hervorgespült. Auf einer Hallig das Skelett eines Gauls, das beim Mondschein erwacht, als Tier aus Fleisch und Blut. Ich kannte sie ja, die Novellen und Gedichte. Ich hatte sie in der Schule gelesen. Ich organisierte Theodor-Storm-Abende in der Bücherei mit Diskussionen über den unglückseligen Hauke Hain aus dem Schimmelreiter. Lebendige Katzen, Hunde oder Lämmer, die als Opfergabe in die neu errichteten Deiche geworfen worden waren. Es muss was Lebigs in den Deich. Menschenverstand gegen Aberglaube, Wissenschaft gegen Mythen, das ständige Ringen um die Wahrheit. Ich sah Lynn, die einem Geisterpferd hinaus ins Watt folgte. Ich sah Gefahr und Verlust, Meine Angst wuchs. Ich wollte loslaufen und Lynn wegziehen. Es fehlte nicht viel und ich hätte »Pass auf, der Schimmel ist der Teufel« gerufen. Mir gefällt das nicht. »Wir sollten jetzt lieber aufbrechen«, sagte ich stattdessen. »Wir können ihn nicht einfangen.« Agnes schaute auf die Uhr. »Zeitlich stehen wir noch recht gut da«, antwortete sie. »Nein, sie ist mir zu weit weg«, entfuhr es mir nun energisch und unfreundlich. »Sie kann doch nicht hinter diesem Pferd herlaufen. Die Flut kommt. Ich will, dass das sofort aufhört.« Agnes warf mir einen verwunderten Blick zu. »Ja, aber das weiß sie doch selbst«, sagte sie. »Wieso bist du da so sicher?«, erwiderte ich in Gedanken. »Vielleicht verliert sie gerade das Gefühl für Zeit und Entfernung, weil sie dem Schimmel folgt wie einem Sirenengesang.« Agnes und ich standen dicht nebeneinander, schauten auf dasselbe Watt, aber wir schienen in unterschiedlichen Welten zu sein. Dieses Gefühl, dass die Gegenwart einen Riss bekommt, hinter dem etwas lauert, und zwei Wahrnehmungen miteinander konkurrieren, das Vertraute und das Bedrohliche. Etwas Ähnliches hatte ich schon einmal erlebt, an einem Morgen, etwa ein Jahr, nachdem Johann nicht vom Laufen zurückgekehrt war. Nachts war ich durch Lynns Weinen und Wimmern wach geworden. Kurz darauf hörte ich einen spitzen Schrei. Ich sprang aus dem Bett und lief zu ihr ins Zimmer. Sie saß mit weit aufgerissenen Augen, schwer atmend in ihrem Bett. Ich konnte sehen, dass ihr Körper unter Stress stand. Sie zitterte. Ich versuchte, sie zu beruhigen und zu trösten. Nach einer Weile schien es ihr besser zu gehen und sie erzählte, was sie geträumt hatte. Ein großer schwarzer Käfer hätte sie mit sich davongeschleppt, hätte sie hinter sich hergezogen. Wir trugen ihre Decke und ihr Kissen in mein Zimmer. Sie legte sich dicht neben mich und schlief sofort wieder ein. Ich dagegen blieb wach und dachte nach über den schwarzen Käfer und das Gefühl, ihm ausgeliefert zu sein. Zutiefst einsam und ohne Aussicht auf Rettung. Ich fragte mich, was das mit Johann, mit mir und mit der Stimmung hier zu Hause zu tun haben könnte. Je länger ich mir den Kopf zerbrach, desto tiefer versank ich in diesem Abgrund aus Sorgen. Am nächsten Morgen klingelte früh der Wecker und ich quälte mich übermüdet hoch. Lynn deckte ich noch einmal zu und ging ins Bad. Mit geschlossenen Augen stand ich einige Minuten reglos unter der heißen Dusche. Mein Nacken schmerzte. Zwischendurch döste ich fast weg. Als ich zurück ins Schlafzimmer kam, um Lynn zu wecken, starrte ich auf ein leeres Bett. Die Decke war zurückgeschlagen, das Kissen zerdrückt. Sofort ging ich in ihr Zimmer, doch auch dort war sie nicht. Ich rief nach ihr und horchte. Im Haus war es still. Ich schaute im Dachgeschoss nach. Ich lief nach unten, suchte in der Küche, im Wohnzimmer und auf der Veranda nach ihr. Sogar in den Keller ging ich und rief ihren Namen. Doch sie blieb verschwunden. Ich überprüfte, ob die Haustür abgeschlossen war, ob irgendwo ein Fenster offen stand. Doch alles war wie immer. Da tat er sich auf, dieser Riss. Wenn das Alltägliche auf einmal abgründig und fremd wirkt. Wenn nichts mehr logisch erscheint und alles Grauenhafte denkbar wird. Das stumme Haus, das leere Bett, das Morgenlicht, die zurückliegenden Nachtstunden, das Weinen, der Schrei, der düstere Traum wie ein Vorzeichen. Mein Kind ist fort. Ein Monsterinsekt hat es geholt. Irgendjemand oder irgendetwas hat mir nun auch noch meine Tochter genommen. Ich konnte kaum atmen. Wieder ging ich nach oben in Lynns Zimmer. Da hörte ich ein Kichern und ein Rascheln. Es kam aus dem Bad. Lynn saß im Wäschekorb, ein großes, rundes Ding aus Bast geflochten, mit einem Deckel. Während ich geduscht hatte, war sie dort hineingekrochen, um sich zu verstecken. Nun lachte sie übermütig, weil sie mich so erfolgreich hereingelegt hatte. Dieses überdrehte, kehlige Kinderlachen, von dem man nicht genug bekommen kann. Sie lachte voller Unschuld, ohne die leiseste Ahnung, was ich die letzten Minuten alles empfunden, gedacht und für möglich gehalten hatte. Während sie unten ihr Müsli löffelte, schloss ich mich kurz im Bad ein, weinte den Stress und die Angst heraus. Danach wusch ich mir das Gesicht, tupfte Lippenstift auf, ging wieder nach unten und sagte: »So, jetzt müssen wir in den Kindergarten. Das wird ein schöner Tag.« Dann galoppierte er davon. Als hätte er beschlossen, sich nicht weiter mit uns abzugeben und weder zum Ufer noch zur Hallig zu wollen. Wir sahen zu, wie er immer kleiner wurde am Horizont. »Die Küstenwache hat andere Möglichkeiten als wir. Ich rufe dort an«, sagte Agnes. Sie wandte sich der Frau zu. »Es wäre jetzt besser, wenn sich alle auf den Rückweg machten.« Die Mädchen schauten uns entsetzt an. Agnes telefonierte, reichte ihr Handy weiter, damit die Frau ihre Kontaktdaten durchgeben konnte. Sie ritten los, zwei der Mädchen auf einem Pferd. Wir verabredeten, dass sie am Ufer auf uns warten würden. Auf dem Rückweg drehten wir uns immer wieder um, in der Hoffnung, der Grauschimmel würde auf einmal doch noch hinter uns her galoppieren. Aber er war nicht zu sehen. »Was würde passieren, wenn die Flut kommt und wir noch im Watt sind?«, fragte Lynn irgendwann. »Kann man hier überhaupt ertrinken? Wäre das Wasser tief genug? Könnte einen die Strömung mitreißen?« »Wir würden Hilfe rufen, unseren Standort durchgeben, damit sie uns mit dem Hovercraft holen.« Ich sah hoch zum Mond. Was für eine schöne Nacht es eigentlich war. »Was macht man zum Beispiel, wenn der Akku leer ist oder man kein Netz hat? Was haben die Leute früher getan?«, fragte Lynn. Dicht nebeneinander gingen wir zügig weiter, den Blick vor uns auf den Boden gerichtet, um den Stellen auszuweichen, an denen man einsank, damit wir keine Energie verschwendeten. »Ist schon komisch. Ich wüsste, wie man einen Monat im Wald überlebt, aber nicht, wie man sich bei Flut im Watt richtig verhält und in Sicherheit bringt«, sagte Lynn. »Falls man hier in der Gegend keine Hilfe rufen kann, bleibt man stehen und wartet stoisch ab, bis die Flut wieder zurückgeht«, sagte Agnes. »Wenn es dunkel ist und du nicht mehr erkennen kannst, wo sich der Küstensaum befindet, könntest du dich verlaufen, genau wie im Wald. Wenn du nicht sehen kannst, wo die Schlicklöcher warten, könntest du einsinken und stecken bleiben. Wenn die Strömung im Priel zunimmt, solltest du da nicht mehr durchgehen. Du suchst dir eine Stelle mit festem Boden, so erhöht wie möglich. Dort harrst du aus und behältst die Nerven.« Ähnliches hatte ich schon gehört. Es gab Geschichten von Leuten, die draußen die Flut überstanden hatten. Der Großvater einer Nachbarin hatte in den Nachkriegsjahren nachts Krabben gefischt in den Prielen, um seine Familie durchzubringen. Auch ihn hatte es einige Male erwischt. Er hatte sich aus Algen und Muscheln eine Erhebung gebaut und dort sogar im Winter den Gezeitenwechsel überstanden. Davon hatte sie erzählt. Als Kind, Mitte, Ende der 40er Jahre, hätte sie sich von Krabben ernährt. Krabben, die in einem Kessel im Garten gekocht worden waren. Krabbensuppe, Krabbenfrikadellen, Krabbenpudding, Krabben und Steckrüben. Der Geschmack ihrer Kindheit.
Isabel Redfern mit der 10. von insgesamt 14 Folgen aus dem Roman Halbinsel von Christine Bilkau. Ab sofort 7 Tage lang für Sie zum Nachhören in unserer NDR Kultur App und auf unserer Homepage ndr.de/kultur.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Die Zahl der Drogentoten ist im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen, bleibt aber auf hohem Niveau. Heute stellt der Bundesbeauftragte für Sucht- und Drogenfragen Streeck die Zahlen vor. Aus Berlin, Dietrich Kammneurer.
Vor allem Männer starben durch den Konsum illegaler Substanzen, fast 1750. Knapp 400 Frauen kamen im letzten Jahr durch Drogen ums Leben. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei knapp 41 Jahren. Besonders alarmierend der Anstieg der Todesfälle bei jungen Menschen unter 30 Jahren um 14% und ein sprunghafter Zuwachs an Todesfällen in Verbindung mit gefährlichen Substanzen wie Fentanyl und neuen psychoaktiven Stoffen. Der Bundesbeauftragte für Sucht- und Drogenfragen, Hendrik Streeck, sagt, die Dynamik auf dem Drogenmarkt nehme gefährlich Fahrt auf. Er fordert ein schnelleres Warnsystem und moderne Präventionsangebote. Sorge macht auch der verstärkte Konsum mehrerer Drogen gleichzeitig, zum Beispiel Heroin.